Das Abenteuer Verhandeln. Ein Podcast über Verhandlungstricks und wie man ihnen begegnet.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 unserer Reihe Das Abenteuer Verhandeln. Dem Podcast zum Thema überzeugendes Verhandeln und Argumentieren mit unserer Expertin
Petra Schächtele.
Hallo Petra.
Hallo Jens.
Heute geht es um Zugeständnisse und wie man sie in Verhandlungen sinnvoll einsetzt, wie damit getrickst wird und ja, was man dagegen unternehmen kann. Petra, grundsätzlich sind Zugeständnisse doch was Positives, oder nicht?
Prinzipiell hast du vollkommen recht, sind Zugeständnisse was Positives und der Wunsch, sich erkenntlich zu zeigen und jemand anderem etwas zurückzugeben, wenn ich was bekommen habe, ist soziologisch auch erforscht und belegt und das wird halt dann auch gerne in Verhandlungen genutzt. Ich gebe dir was, damit ich dann wieder was zurückkriege. Und was bei den Zugeständnissen wichtig ist, dass ich A, natürlich ein paar im Köcher habe, die ich dem anderen geben kann, damit er auch sein Gesicht wahren kann, also dass ich mich jetzt nicht hinstelle und sage, so ist es, friss oder stirb. Und was aber auch bei den Zugeständnissen vom anderen wichtig ist, ist, dass ich genau überprüfe, habe ich da tatsächlich was davon? Also wenn mir der andere sagt, ich liefere dir das aber dafür gleich übermorgen und ich brauche es übermorgen noch gar nicht, dann ist das für mich kein Zugeständnis, was mir wirklich was bringt, sondern wirklich ein Scheinvorteil. Und da ist es ja sinnvoll, im Hinterkopf zu behalten, was brauche ich, was will ich und wo wollen wir insgesamt hin.
Das heißt, er macht dir dieses Zugeständnis nur, weil er von dir dann auch ein Entgegenkommen erwartet. Du hast aber vielleicht durch sein Zugeständnis einen kleineren Vorteil, als er von dir erwartet.
Ja, ganz genau.
Ja.
Was dann natürlich auch noch interessant ist, ist bei Verhandlern, die noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, die glauben immer, dass die wichtigsten Punkte zuerst gelöst werden müssen. Wirklich erfolgreiche Verhandler wissen allerdings, dass die andere Seite oft flexibler ist, wenn wir in ein paar unwichtigeren Dingen schon Übereinstimmungen erzielt haben. Es ist also sinnvoll, erst mit so kleineren Sachen anzufangen und dann zu sagen, okay, da sind wir uns schon einig und dann erst auf die größeren Knackpunkte zu kommen, als gleich mit den größeren anzufangen. Und wichtig ist auch zu gucken, wie sehen die Pausen aus. Also Pausensetzung ist auch eine der Möglichkeiten, um die andere Partei aus der Reserve zu locken. Und derjenige, der die Pausen länger aushalten kann, der macht in der Regel weniger Zugeständnisse.
Pausen heißt was konkret?
Also einfach, ich höre auf zu sprechen.
Ach so.
Ich sage so, das ist unser Angebot.
Also so eine rhetorische Pause sozusagen.
Zum Beispiel. Ja. Und derjenige, der zuerst wieder anfängt, der macht in der Regel mehr Zugeständnisse. Deshalb ist es auch eine gute Übung, so Pausen auszuhalten.
Mhm. Wie ist es im umgekehrten Fall? Der andere verlangt von mir Zugeständnisse. Wie gehe ich damit um?
Ja, also bei selbstgemachten Zugeständnissen ist es ganz, ganz wichtig, immer sofort eine Gegenleistung einzufordern. Wenn wir das nicht tun, dann hakt der andere unsere Zugeständnisse nämlich ab und verlangt neue. Das hat man ja auch bei der Nibbelmethode schon.
Ja.
Also keine Leistung ohne Gegenleistung. Und auch wenn uns die Gegenleistung relativ wenig wert scheint und wir dann dazu neigen, darauf zu verzichten, sollten wir nicht. Wir sollten immer was zurückfordern, sonst laufen wir nämlich Gefahr, dass der andere immer ein Entgegenkommen verlangt. Der weiß, ach ja, da kann ich so lang bohren, wie ich will, ich kriege das ja immer. Und das wird zum Teil auch als persönliche Schwäche ausgelegt dann. Wertvoll ist halt immer nur das, was ich wirklich erkämpft habe. Und deshalb brauchen wir diese Gegenleistungen auch.
Gibt es da eine grundsätzliche Strategie, wie weit ich meinem Verhandlungspartner entgegenkomme?
Also prinzipiell ist es so, dass wir die Verhandlungsmasse immer schrittweise anbieten sollten. Also nie schon im Voraus überlegen, ich gebe 10% und sage dem dann maximal 10%, weil dann habe ich keine Verhandlungsmasse mehr. Also Offerten immer schrittweite und wenn ich am Anfang etwas weniger Entgegenkommen zeige, dann kann das durchaus dazu führen, dass die Gegenseite am Schluss mit insgesamt auch weniger zufrieden ist. Also am Anfang lieber in kleineren Schritten abgeben als gleich zu viel. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir bei Konzessionen nie einen Zielkorridor angeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wir stellen uns einen Nachlass von 2-5% vor. Jens, wenn ich dir das sage, was würdest du hören, wenn du was einkaufst? 2-5%.
Nachlass, ja, dann würde ich natürlich den größtmöglichsten Nachlass wählen, wenn das schon gesagt wird. Wir haben diesen Spielraum, das habe ich auch schon mal erlebt. Ja, du hast doch gesagt, 2-5%, dann könnt ihr auch 5% geben.
Ganz genau.
Ja.
Und deshalb ist so ein Zielkorridor ist absolut überflüssig. Also ich gebe da eine Zahl an, aber nie von bis, weil der andere immer das für sich Optimalere raushören wird. Und es muss übrigens auch so eine Konzession, also wenn ich jetzt einen Betrag teilen will, das muss nicht halbe halbe sein, das kann durchaus auch 60-40% sein. Was auch wichtig ist, ist, dass wir keine Angst davor haben, dass der andere Nein sagt.
Es gibt ja diese Zögerer, kennen wir ja bei einer Verhandlung, die sagen, ja, ich bin mir nicht so sicher, ich überlege mir das noch, und die vielleicht mit dieser Strategie auch den Preis ein bisschen drücken wollen, die im Prinzip doch interessiert sind, aber vielleicht so tun, als wären sie nicht interessiert. Wie geht man mit denen um?
Ach, das ist ein guter Trick, den ich auch manchmal anwende, weil es ist eher ungünstig, von vornherein zu zeigen, dass man total begeistert ist, weil wenn der andere den Eindruck hat, oh, dem habe ich ja schon was verkauft, dann ist er weniger bereit, auch Nachlässe zu geben. Ein Freund von mir, der hat mir mal gesagt, wenn seine Frau ein neues Auto braucht, dann gehen sie aussuchen, und zum Verhandeln geht er mal alleine hin, weil die hätte sich dann schon so verliebt immer in dieses Auto, dass sie ihre Augen schon blitzen, und dann bräuchte er gar nicht mehr anfangen zu verhandeln, dann wird sie jeden Preis bezahlen. Und deshalb ist dieses Zurückhaltungsmotto schon gar nicht schlecht, wirklich erstmal zu gucken und sich ein bisschen bedeckt zu halten. Und eher so ein bisschen widerspenstig, dann macht der andere mir nämlich freiwillig bessere Konditionen.
Gut, aber wenn ich der andere bin, wie gehe ich mit diesem Menschen um?
Also, wenn ich der andere bin, dann gucke ich erstmal, kann ich dem irgendwelche Konditionen machen, die mich nichts kosten? Das gibt es ja auch. Und das, was mich nichts kostet, muss ja nicht unbedingt heißen, dass das für den anderen nicht wertvoll ist. Also da kann es um Zeit gehen, da kann es um Lieferbedingungen gehen, da kann es drum gehen, ich lasse das Auto zu für dich, das spart dem anderen Zeit. Also da gibt es wieder immens viele Möglichkeiten, da sind wir wieder beim Kuchen vergrößern. Was für die andere Seite auch noch sehr sinnvoll ist, ist dann den Artikel zu verknappen. Also als Verkäufer selber auch ein bisschen widerspenstiger zu werden, zu sagen, naja, also eigentlich, ich verkaufe das ja wirklich sehr, sehr ungern, und das ist mein letztes Stück, und mein Schwager hat sich auch schon interessiert dafür. Und das Knappheitsprinzip haben wir ja auch schon gehört. Und wenn mir das dann so quasi vor der Nase weggezogen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere kommt und sagt, ach, ich bin doch interessiert, schon wieder größer.
Wie ist das, wenn ich ein Angebot gemacht habe und merke dann später, das ist es mir vielleicht doch nicht wert, ich habe mich da ein wenig verkalkuliert. Wie kann ich mich da wieder aus der Affäre ziehen?
Ja, auch da gibt es natürlich eine Möglichkeit. Da brauchen wir die höhere Autorität dazu, von der wir auch schon mal was gehört haben, kommt auch nochmal. Also ich habe jetzt ein Angebot gemacht und merke plötzlich, oh, das ist jetzt doch nichts. Und nehmen wir wieder mal das Beispiel Auto. Also ich habe mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Dann muss ich irgendjemanden dazu nehmen, wo ich sage, den muss ich jetzt erst noch fragen. Also zum Beispiel, oh, meine Familie wird mich dafür umbringen, wenn ich so viel bezahle. Sagen Sie mir lieber Ihren niedrigsten Preis. Oder ich habe nochmal nachgefragt und mein Mann ist ja aus allen Wolken gefallen. Also er hat gemeint, das wäre absolut überteuert und dafür dürfte ich das Auto auf keinen Fall einkaufen. Also ich habe es wirklich probiert, aber er sagt, so viel können Sie nicht verlangen. Bitte sagen Sie mir doch wirklich Ihren besten Preis. Nehmen wir vor, Sie haben tatsächlich vor, ein paar Zugeständnisse zu machen. Sie haben sich einen bestimmten Betrag überlegt. Dann rücken Sie natürlich nicht sofort den kompletten Betrag raus, sondern erstmal überlegen Sie sich maximal die Hälfte. Das heißt, also nicht gleich 10% sagen, sondern geben Sie erstmal 5% nach. Und wenn der andere dann weiter bohrt, à la Nibbeln, geben Sie ihm nochmal 2% und dann vielleicht nochmal 1%. Und Jens, du merkst, es wird immer weniger. Und dann haben wir am Schluss, wenn wir Glück haben, 8% nachgegeben und nicht die 10, die wir im Petto gehabt hätten. Damit wird nämlich auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir nicht die komplette Summe nachgeben müssen, die wir ursprünglich hatten. Und was bei Verhandlungen auch wichtig ist, also man sollte nie rausgehen und sagen, juhu, das war jetzt ganz toll, sondern sich da immer etwas bedeckt halten. Ein Beispiel hätte ich noch, wenn das noch reinpasst. Das ist nämlich einem Bekannten von mir passiert und das passt auch in diese Zurückhaltung und Konzession zurückziehen Richtung. Der wollte eine Wohnung verkaufen. Und er wollte für diese Wohnung, also ich nenne jetzt einfach mal gerade Zahlen, er wollte für die 50.000 Euro haben, hat die auch inseriert und hatte drei Interessierte. Und der erste hat ihm 30.000 geboten, der zweite 35.000 und der dritte 40.000. Und dann kam noch einer dazu, der kam am nächsten Tag und der hat gesagt, er zahlt 45.000. Und dann ist mein Bekannter blöderweise hingegangen und hat den ersten drei Inserenten abgesagt. Und hat gesagt, hier, der 45.000 zahlt, der kriegt's. Und der hat dann angefangen, die Zahlung rauszuzögern. Erst hat er gesagt, seine Frau findet den Preis zu hoch. Und dann hat er gesagt, er muss erst noch mit seiner Bank reden. Ja, und am Schluss kam mein Bekannter dann in Zugzwang, weil er die Wohnung einfach verkaufen musste. Die anderen Interessenten waren weg. Und dann hat dieser letzte Käufer am Schluss die Wohnung zum allerniedrigsten Preis gekriegt, nämlich für 30.000 Euro. Was ich hiermit sagen will, ist, was wichtig ist, ist also erst absagen, wenn der Kaufvertrag unterschrieben ist. Man könnte das sogar noch umdrehen und eine künstliche Konkurrenz erzeugen, also eine künstliche Verknappung. Da habe ich mal ein schönes Beispiel gelesen, das war, wenn mich nicht alles täuscht, auch bei dem Herrn Dawson. Da wollte einer seinen Gebrauchtwagen verkaufen und der hat alle Interessenten zur gleichen Zeit eingeladen, hat das Auto auf die Straße gestellt. Der erste durfte es angucken, der zweite musste auf der anderen Seite der Straße warten, weil er gesagt hat, ja, der war jetzt eher da, der hat natürlich auch das Erstrecht. Damit verknappt er dieses Gut unglaublich. Und der hat das damals zu einem super guten Preis verkauft, weil der zweite dann schon mit dem ersten konkurriert. Der erste denkt dann, ich muss es schnell nehmen, sonst kriegt es der. Und der zweite ist bereit, mehr zu bezahlen, um da reinzukommen. Das ist eine ganz raffinierte Strategie. Und Gegenstrategie ist natürlich wieder zu gucken, will ich tatsächlich dieses Auto? Also sich nicht in den Wettbewerb einzulassen, sondern wieder sein Ziel im Auge zu behalten. Übrigens auch eine eBay-Strategie. Hast du das schon mal gehört? 1, 2, 3, meins.
Ja.
Und es ist genau diese Strategie, dass die Leute dann in Wettbewerb zueinander gehen und oft gar nicht mehr sehen, was ist es tatsächlich wert.
Ja, ja. Gerade in den letzten Minuten, da bieten die sich immer
ja, genau.
ganz, ganz schnell in den letzten Sekunden manchmal noch.
Geht's, und dann ist es, in die Höhe. Ist es oft so, dass sie viel, viel mehr bezahlen, als im Laden für dieses Teil bezahlt hätten, nur weil sie in die Konkurrenz gehen. Hm. Und da wirklich wieder aufpassen, Ziel im Auge behalten.
Mir ist es da tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich etwas verkauft habe, was wirklich zu einem sehr guten Preis wegging. Ich glaube, da sogar mehr, als es neu gekostet hat.
Mhm. Ja, das ist genau dieses Muster.
Haben Sie Fragen? Haben Sie Anmerkungen? Haben Sie eigene Erlebnisse, die Sie gerne schildern möchten? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Expertin Petra Schächtele. Und zwar, welche Adresse?
Die Adresse, wie immer, info@schlagfertigkeit.tv.
Überzeugungsmuster.
Vergeltung und Fairness empfinden.
Wir Menschen bemühen uns, anderen das zurückzugeben, was wir von ihnen bekommen haben. Wir wollen nicht geizig aussehen, wir wollen nicht undankbar oder selbstsüchtig erscheinen. Und dieses Vergelten, diese Reziprozitätsregel, hat auch was mit unserem Fairnessempfinden zu tun. Und die Überzeugungsstrategie beruht im Prinzip auf dem Druck, dass wir Zugeständnisse erwidern wollen. Wenn wir in einer Verhandlungssituation eine hohe Forderung stellen, wird dies mit Sicherheit abgelehnt. Wenn wir danach eine moderatere Forderung nachschieben, und das ist dann die ich eigentlich ursprünglich wollte, dann ist die Erfolgsaussicht einfach größer, weil die zweite Forderung von uns bereits ein Zugeständnis ist. Das haben unsere Jugendlichen gut drauf. Kann ich heute Abend dein Auto haben? Nein. Kriege ich dann wenigstens 50 Euro? Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass sie mit den 50 Euro auf ihre Party gehen können. Oder wenn Sie an den Supermarkt denken mit den vielen Gratisproben. Sie sind inzwischen nicht mehr ganz so schlimm, aber früher, mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, erst einen Joghurt zu probieren und den dann nicht auch einzukaufen. Ich wundere mich immer gar nicht über die vielen Joghurts, die dann irgendwo in einem anderen Regal stehen, weil die Leute sie da mitnehmen und dann irgendwo anders wieder reinstellen, weil sie diesem netten Menschen,
der ihnen das eine schöne Zeit
geschenkt hat,
laden sie uns wieder runter,
zumuten wollen,
klicken sie
sagen,
wieder drauf.
Ich will den dann trotzdem
bis dahin,
nicht.
Tschüss.
Also diese Vergeltungsregel, die sitzt bei uns sehr, sehr tief und da ist es wichtig, ab und zu mal drüber nachzudenken und sich vielleicht auch zu sagen, der gibt mir das wirklich ganz freiwillig und ich muss dafür jetzt nichts tun.
Informationen und kostenloses Begleitmaterial zu dieser und den anderen Sendungen finden Sie wie immer auf www.dasabenteuerleben.de. Petra, was haben wir diesmal in deinem Schächtele? Was hast du da?
Diesmal gibt es zum Download die 4 Kardinalfehler beim Machen von Konzessionen. Dann gibt es noch Informationen über das Experiment des Ultimatumspiels. Das ist hier leider nicht mehr reingegangen, das gibt es dann zum Nachlesen.
Wir sind am Ende der 7. Folge vom Abenteuer verhandeln. Es wird auch eine 8. Folge geben und da heißt das Thema: Nach der Verhandlung ist vor der Verhandlung. Bis dahin eine schöne Zeit. Laden Sie uns wieder runter, klicken Sie wieder drauf. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Das Abenteuer verhandeln. Ein Podcast aus der Reihe Das Abenteuer leben mit Petra Schächtele. Redaktion: Brigitte Hagedorn. Produktion: Audiowiese. Weitere Informationen unter www.dasabenteuerleben.de.